Problemhundetraining. Wie du aus deinem Problemhund einen entspannten Alltagsbegleiter machst.
Lebensversicherung, zuverlässiger Rückruf bei Problemhunden.
Es wird immer gesagt, der Rückruf ist die Königsdisziplin in der Hundeerziehung und jeder hätte ihn gern. Bei problematischen Hunden kann ein zuverlässiger Rückruf aber zur echten Lebensversicherung für deinen Hund und vor allem auch für andere werden. Es ranken sich viele Mythen um das Thema Rückruf und es werden viele Fehler beim Training gemacht, weswegen wir heute mit all dem mal aufräumen wollen und euch sagen, wie wir das Thema angehen.
Hier sind Nina und Soni und wenn du aus deinem Problemhund einen entspannten Alltagsbegleiter machen willst, dann abonniere diesen Kanal. Ja, der Rückruf, der wird in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Das liegt einerseits daran, dass es immer mehr Hunde gibt und ja, wir Menschen leben einfach auch auf engem Raum zusammen und wir möchten alle gerne unsere Hunde irgendwie überall mit hinnehmen können. Und wenn man seinem Hund ein Stück Freiheit geben will, ist es logischerweise immens wichtig, dass er kommt, wenn man ruft, gerade dann, wenn dein Hund vielleicht schwierig ist. Denn ja, wenn der nette Hund von nebenan mal nicht kommt, da aber auch nichts Schlimmes dabei rauskommt, so what? Ja, wobei natürlich ist es ein Thema, über das sich viele Besitzer von schwierigen Hunden aufregen, wenn der tut nichts auf einem zugerannt kommt und der Rückruf seines Besitzers ignoriert. Ich glaube, fast jeder hat das irgendwie schon mal erlebt. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wenn der Rückruf aber mit einem schwierigen Hund nicht klappt, kann es schnell richtig, richtig unangenehm werden.
Ja, das stimmt. Also zum einen ist es natürlich unangenehm, wenn man dabei beobachtet wird, wie man seinen Hund ruft und der ignoriert einen einfach. Kann natürlich sehr, sehr peinlich sein, aber darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Schwierigkeiten, die echt nicht zu unterschätzen sind. Also wenn ich zum Beispiel einen ängstlichen Hund habe und dem kann ich ja auch beibringen, dass er, auch wenn er kurz in die Angst kippt, dass er immer noch zuverlässig zurückkommt. Und wenn das halt nicht klappt, dann kann es sein, dass der kopflos wegrennt, überfahren wird oder einfach nicht mehr eingefangen werden kann. Oder auch bei einem jagenden Hund, der wegrennt und einen Autounfall verursacht. Oder natürlich auch bei einem aggressiven Hund, der andere Hunde attackiert oder Menschen attackiert, weil er nicht gehört hat auf den Rückruf.
Ja, und da kann es wirklich so zu richtig brenzligen Situationen kommen. Und mir kommt da gerade so ein Erlebnis in den Sinn, was ich letztes Mal hatte, als ich bei dir, Soni, zu Besuch war. Und zwar gibt es da ja halt mega viele Wälder und so, ne? Und ganz, ganz lange Straßen, die da durch diese Wälder gehen. Und da fährt man, glaube ich, 100 oder so. Und ja, da war ich ganz alleine unterwegs mit dem Auto und plötzlich schießt ein Hund aus dem Wald einfach über die Straße. Und ich habe wirklich, ne, ich meine, in so einem Moment gibt es irgendwie nur eins, Fuß geht aufs Bremspedal und man hofft einfach, ja, in dem Moment, man kann einfach nur noch hoffen, dass nichts passiert. Zum Glück ist nichts passiert, der Hund ist wirklich aus dem Wald geschossen gekommen und ist dann auch, ich weiß nicht mehr, wie viele Meter es waren, gefühlt waren es noch 10 Zentimeter, es war bestimmt mehr, hat er dann quasi wieder rechts und kehrt gemacht und ist wieder in den Wald zurück. Aber da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Und ich glaube, dieser Hund hatte einen guten Rückruf, nehme ich an, weil ich habe die Besitzerin weit und breit nirgends gesehen. Und der ist dann auch wieder zurück. Aber da sieht man wieder mal, wie schnell das gehen könnte. Ne? Also 5 Sekunden, wenn der 5 Sekunden länger da auf der Straße gewesen wäre, dann ja, wäre ich da reingebrettert, ne? Und ich hätte auch nichts machen können, weil das so aus dem Nichts kam. Und ich hatte mit Nummer auch schon mal so ein Erlebnis, dass die den Karabiner meiner Leine kaputt gemacht hat, weil die so reingebrettert ist, ne? Und ist auch über die Straße gesprungen und da kam auch ein Auto und da kannte sie noch keinen zuverlässigen Rückruf. Aber ich habe einfach geschrien, was das Zeug hält. Und sie ist dann zum Glück gekommen und das Auto hat sie auch gesehen. Das heißt, es ist nichts passiert. Aber auch da wieder, ja, kann einfach immer irgendwie was passieren. Bei uns ist einfach immer was los in der Gesellschaft, ne? Also überall sind irgendwie Fahrzeuge unterwegs oder was auch immer. Und das war immer so auch meine größte Angst, ne? Diese Angst vor diesem Kontrollverlust, was passiert, wenn mein Hund abhaut und über eine Straße rennt, ne? So dieses, ich glaube, das kennen viele Hundebesitzer. Ja, und für genau solche Situationen wurde mir damals, als ich sage jetzt mal, in der regulären Hundeschule war, wurde mir so ein super Rückruf empfohlen und auch beigebracht. Also das soll so ein ganz spezieller Rückruf sein, den ich nur in wirklich äußerstem Notfall benutze, wenn eben zum Beispiel mein Hund über die Straße rennt. Und ja, ich musste mich da zum Affen machen. Also wirklich. So, ich durfte oder sollte irgendwie in die Luft springen, rumschreien, mich richtig spannend machen, ne? Und wenn sie dann kommt, dann das absolut beste Leckerli hervorholen, was man sich irgendwie vorstellen kann und somit diesen, ja, super Rückruf dann aufbauen. Ja, dann Nummer für mich draußen eh kaum ansprechbar war damals. Hat das für uns so nicht funktioniert, weil ich konnte mich so lange zum Affen machen, wie ich wollte. Die hat, also das war dir wirklich sehr egal. Und ich hätte ihr auch so ein ganzes Steak irgendwie vor die Nase halten können. Das, ja, also das war einfach Luft, ne? Die hat das nicht mal mitgekriegt. Ja, und dann, in dieser Zeit habe ich mich auch so zurückerinnert. Als Kind dachte ich immer, Hunde pfeift man am besten mit einer Hundepfeife zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Das hat man halt so gesagt irgendwie. Und ich habe das bestimmt im Fernsehen oder so gesehen, keine Ahnung. Und was sich bei mir auch so eingebrannt hat irgendwie im Kopf, ist, dass dieser Ton von dieser Hundepfeife, dass der so in einem Frequenzbereich ist, wo eben wir Menschen das nicht hören können. Und dass, wenn der Hund das hört, dann automatisch kommt. Auch wenn er diese Pfeife nicht kennt, ne? Also alles, was du brauchst, ist ein Hund und eine Pfeife und dann kannst du den Hund zurückpfeifen, so quasi als ultimatives Mittel, so dachte ich das lange. Und erst gerade kürzlich ist mir aufgefallen, dass dieser Mythos tatsächlich immer noch rumgeistert.
Ja, also werden wir tatsächlich auch immer mal gefragt, wenn der Rückruf so gar nicht klappt, ne, ob es den Sinn macht, sich jetzt eine Pfeife zu holen. Und es wird tatsächlich sogar auch behauptet, dass man den Rückruf klassisch konditionieren kann, ne? Und von einer klassischen Konditionierung spricht man dann immer dann, wenn es um Reflexe geht, ne? Also, oder auch sehr starke Emotionen. Also man könnte auch Ängste klassisch konditionieren, was wir natürlich nicht vorhaben. Und das würde halt bedeuten, dass der Rückruf ein Reflex wäre, gegen den man sich gar nicht wehren kann. Ja, sonst dürften wir nicht von der klassischen Konditionierung sprechen. Also wie zum Beispiel der Lidschlussreflex, wenn jemand mit seinem Finger in mein Auge pieksen will, dann sagt mein Körper automatisch, dass ich das Lid schließen muss, also ein Reflex eben. Und das trifft aber eben auf den Rückruf nicht zu. Weil der Hund kann und wird sich immer aussuchen, ob er kommen will oder nicht, ne? Wenn man es nicht richtig aufgebaut hat. Und ob ich für dieses Training jetzt eine Pfeife nehme oder halt keine Pfeife nehme, das ist am Ende völlig egal, ne? Ich kann das noch so gut aufbauen mit dieser super Belohnung und der Pfeife, wie du das eben beschrieben hast, ja, aber der Hund hat trotzdem immer die Wahl zu reagieren oder halt nicht. Insofern kann man den Rückruf leider nicht klassisch konditionieren und die Pfeife ist auch kein Wundermittel. Also schaff dir gar nicht erst eine an und mach dir die Mühe. Die Erfahrung zeigt auch, dass man die meisten sowieso zu Hause vergisst.
Ja, das ist wie mit den Deckerli, ne? Dann, wenn man es dann unbedingt braucht, hat man bestimmt keine mehr oder so. Ja, und genau, eben ich habe gesagt, der Mythos, der hält sich echt hartnäckig. Ich habe mir dann ja eben auch so ein Teil gekauft. Und wie, wenn man das eben mal logisch sich erklären lässt und wie du das jetzt auch gesagt hast, dann merkt man irgendwie auch dann selber, ne, das kann ja irgendwie gar nicht funktionieren. Aber man hat halt so diese Geschichten eben im Kopf von diese Verknüpfungen, ne, die man noch gar nicht irgendwie logisch begründet hat und sich wahrscheinlich auch noch gar nicht groß Gedanken drüber gemacht hat. Ja, und oft steckt aber auch hinter dieser Annahme so die Idee, dass die Hunde diese Konzepte auch wie Rückruf oder sonstige Grundkommandos, die wir so nutzen, irgendwie schon von Geburt an können. Also mit dem Guide für Hundsein für Dummies irgendwie aufwachsen. Ne? Also was muss ich als Hund in der modernen Gesellschaft irgendwie können? Und so werde ich dann aufwachsen. Ja, und das gibt es nicht. die Hunde dürfen halt diese Konzepte erst lernen. Also wir dürfen es ihnen sauber beibringen, weil in der Natur gibt es diese Konzepte nicht, ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt den Welpen als Beispiel nimmt, die laufen einem richtig viel noch hinterher, ne? Also ich hatte nie einen Welpen, Soni, du kennst das bestimmt von Festus, ne? Also die sind ja dann wirklich so, die sind dann wirklich Stalker, ne? Die sind dann so trotteln immer mit. Und dann irgendwann merkt man, dass das dann plötzlich nicht mehr so ist. Die fangen dann langsam an, irgendwie eigene Dinge zu tun und wandern quasi immer mehr ab, wenn man mit ihnen unterwegs ist, weil sie eben dann andere Motivationen haben, weil zum Beispiel die Geschlechtsreife eintritt und so weiter. Das ist wie bei uns Menschen auch, ne? Die Teenager wandern auch immer mehr ab, gehen immer weiter weg von zu Hause. Auch nicht immer zur Freude der Eltern. Toni kann da, glaube ich, auch ein Lied davon singen. Genau. Ja, und das, was eben, ne, das, was wir wollen und das, was der Hund will, ist in dem Moment irgendwie nicht deckungsgleich. Und das, was er aber möchte, also diese Freiheiten sozusagen, die er jetzt gerne irgendwie ausleben möchte, das funktioniert halt so in unserer Welt nicht, also dass wir ihm die geben können. Ne? Also so, da hast du den Schlüssel, geh mal raus und erkunde die Welt. Das geht leider nicht mit unseren Hunden, weil wir haben es schon gesagt, ne? Es gibt Straßen, es gibt viele andere Hunde, es gibt Menschen und deshalb gibt es einfach gewisse Regeln einzuhalten und die dürfen wir dem Hund eben beibringen, denn er kennt sie ja noch nicht, weil eben in seiner Welt, also die er so quasi von Natur aus dann in der Genetik auch mitbekommen hat, noch vom Wolf, ne? Also von seinem Stammvater sozusagen, da gelten andere Regeln. Und die Regeln, die wir haben, das sind eben die Regeln unserer Gesellschaft, unserer Zivilisation. Und in der Wildnis, wenn wir jetzt nochmal zum Wolf zurückgehen, ne? Da braucht man andere Fähigkeiten, als nicht vom Auto überfahren zu werden zum Beispiel oder eben zuverlässig zu kommen, weil das Konzept Rückruf ist mir so quasi aus der Wildnis auch nicht bekannt, ne?
Ja, und wo du das eben so gesagt hast mit dem Welpen, die laufen einem ja hinterher, das tut ein Welpe auch nicht immer. Und als Festus noch klein war, ich glaube, der war gerade 3 Tage bei mir und ich hatte das irgendwie gelesen, dass Welpen einem sowieso immer nachlaufen. Und ich wollte, damals habe ich in Berlin gelebt, unbedingt, dass der Welpe mit mir oder der Hund später mit mir ohne Leine durch die Stadt geht, ne? Und ich dachte, ich mache jetzt halt die Leine ab, dann kommt der schon mit. Das hat er auch, ne? Aber irgendwann hat er was auf der anderen Straßenseite gesehen, keine Ahnung was, ein Vogel oder einen anderen Hund oder so. Ist einfach losgeschossen und ich hatte ihm natürlich noch gar nichts beigebracht in dieser Richtung. Insofern konnte ich auch nur noch brüllen, aber es hat ihn auch nicht interessiert. Und dann sehe ich, wie dieser kleine Welpenpo zwischen den Autos durchrennt und direkt hinter seinem Po ein anderes Auto durchkreuzt. Und ist natürlich, also ich habe den nie wieder abgeleint, glaube ich. Und habe erst mal geguckt, okay, was muss ich dem jetzt eigentlich erst beibringen, ne? Und ja, mit der Geschlechtsreife, wie du das beschrieben hast, wurde kurz mal wieder das vergessen, was wir vorher schon aufgebaut haben, so der Klassiker halt einfach, ne? Und das Jagen ging los, das Aggressionsverhalten ging los und so weiter. Aber erstmal dürfen unsere Hunde wirklich das lernen, was wir bei uns so brauchen. Unter anderem natürlich den Rückruf. Und mit vielen Haltern, mit denen ich spreche, denen ist eben einfach gar nicht bewusst, dass der Hund eben nicht mit diesem Standardpaket angeliefert wird, wie du das eben beschrieben hast. Und dass man ihm erstmal wirklich Schritt für Schritt alles beibringen darf. Und ja, nicht erwarten darf, dass das, was ich ihm gerade beigebracht habe, auch in den schwierigsten Situationen noch funktioniert. Ne? Also wenn ich meinem Welpen den Rückruf beibringe, brauche ich jetzt nicht erwarten, dass der aus dem Spiel mit dem anderen Welpen zurückkommt. Ne? Und je verlockender die Situation für den Hund, also die Sachen, die für ihn in dem Moment gerade wichtiger sind als du, und die gibt es natürlich, und es hat auch nichts damit zu tun, ob du eine gute oder schlechte Bindung zu deinem Hund hast, sondern es ist einfach eine Tatsache, weil er eben eigene Motivation und Interessen mitbringt. Das kann ein Mauseloch sein, das kann der Spielpartner sein, das kann die Stelle sein, wo der Nachbarsrüde markiert hat, was jetzt einfach gerade für ihn total wichtig ist. Oder eben auch bei jagenden Hunden. Da wird ja auch oft behauptet, dass man eine schlechte Bindung zu seinem Hund hat und deswegen der Hund jagen geht. Und das finde ich echt gemein Und es ist auch einfach falsch, ne? Und auch hier, ich kann in allen möglichen Lebenslagen einen wirklich richtig guten Rückruf haben, weil ich mich dahinter geklemmt habe, weil ich das vernünftig aufgebaut habe und trotzdem klappt es dann vielleicht ausschließlich beim Jagen nicht mehr, ne? Und dazu darf man sich einfach klar machen, dass der Rückruf nicht automatisch in allen Lebenslagen funktioniert, nur weil ich ihm das mal beigebracht habe.
Ja, das ist auch das, was ich so beobachte, auch in der Betreuung von den Kunden, ne? Das mal zu verstehen, wie funktioniert denn der Hund überhaupt und was sind denn für ihn überhaupt Ablenkungen? Wir bauen dann immer so eine Ablenkungshierarchie gemeinsam und fangen wirklich an, hey, was ist denn das Leichteste jetzt für deinen Hund und was ist das Schwierigste und was steht dazwischen und in welcher Reihenfolge ist das? Und das ist ja auch bei jedem Hund ganz anders, ne? Es gibt Hunde, die extrem Schnüffler sind, ne? Und irgendwie so eine Schnüffelstelle oder gerade wenn es ein Rüde ist, ein unkastrierter Rüde und es ist dann eben die Pipi-Stelle von dem anderen unkastrierten Rüden da irgendwie, dann ist das wahrscheinlich bei ihm, habe ich nicht
Oder
verstanden,
der läufigen Hündin.
oder der läufigen Hündin, genau. Also beides so sexuell motivierte Dinge, ne? Die dann in der Ablenkungshierarchie wahrscheinlich eher schwer sind, ne? Und bei einer Hündin kann es dann, also wenn jetzt der Hund, von dem wir sprechen, ein Hund ist, ja, genau, eine Hündin ist, kann es sein, dass es ihr wirklich piepegal ist, ob da jetzt wer hingepinkelt hat oder nicht, ne? Also bei jedem Hund ist das einfach unterschiedlich. Und auch nicht jeder ist gleich vom Duft von einem Mäuseloch oder so irgendwie abgelenkt. Und das mal zu verstehen, wie komme ich denn dahin, ne? Wo fange ich überhaupt an und wie komme ich dahin und nicht gleich die Abkürzung zu nehmen und zu sagen, na gut, ja, wir gehen jetzt gleich einfach weiter und machen das auch gerade in der Hundebegegnung. Und wenn dann Hase kommt, mache ich es auch gleich, obwohl wir das irgendwie vorgestern erst gerade angelernt haben. Da muss man die Leute dann auch manchmal zurückrufen und ihnen sagen, nein, nein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schwer noch, ne? Also wenn ich gerade irgendwie laufen gelernt habe, kann ich nicht den Halbmarathon irgendwie gehen, einen Tag später, ne? Also das braucht dann wirklich auch Training. Ja, und ja, wenn, also nochmal so zurück zur Ablenkungshierarchie. Wenn ich das jetzt mit Futter aufbaue, also wenn ich nochmal zurück zum Beispiel komme mit meinem Superrückruf, ne? Und warum das auch eben je nach Ablenkungsgrad auch nicht funktionieren kann. Der Hund hat natürlich auch eine Hierarchie im Kopf, ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, das Leckerli ist ja egal, was für eins das es ist. Wir sagen jetzt mal, der Hund ist das Leckerli irgendwie eine 7. Auf einer Skala von 1 bis 10, das Leckerli ist eine 7 und dann kommt ein Hase um die Ecke und der Hund ist jagdlich doch ambitioniert unterwegs, dann ist der Hase wahrscheinlich eine 10. Je nach Hund vielleicht auch eine 10,5. Ja, und dann wird er sich immer für den Hasen entscheiden und nicht für das Leckerli, weil er einfach für sich im Kopf auch die Rechnung macht, lohnt sich das jetzt? Also ich habe jetzt die Möglichkeit, das Leckerli zu holen oder ich könnte jetzt dem Hasen hinterher. Hase gefällt mir besser, also gehe ich zum Hasen. Und solange man ihn quasi entscheiden lässt in dieser Situation, wird er dann auch nicht zuverlässig kommen, ne? Wir haben das auch schon in einer anderen Folge, glaube ich, erwähnt, so, ne? Also wir werden an diesen Hasen nie rankommen, weil wir da wieder von selbstbelohnendem Verhalten sprechen und so weiter. Genau. Ja, und viele Hunde lernen dann eben, wenn man ihn dann nur belohnt, wenn er kommt. Weil wenn er nicht kommt, kann man ihn ja nicht belohnen, ne? Ist ja dann nicht da. Dass es absolut keinen Unterschied macht, ob er jetzt kommt oder nicht. Und dann gibt es auch die anderen Hunde, die dann ganz, also der Hund ist dann ziemlich schlau, ne? Er denkt sich, ich weiß genau, wie das funktioniert. Ich muss kommen. Das haben wir ja besprochen. Ich komme dann, ich hole mir dann das Futter ab. Und wenn ich mir das abgeholt habe, dann gehe ich aber wieder, weil ich habe ja was anderes zu tun. Ja, oder man muss sie dann eben irgendwie zum Beispiel in den Sitz bringen neben sich, damit sie nicht gleich wieder verschwinden, ne?
Ja, also das jetzt verschiedene Sachen angesprochen. Zum einen ist es ja, Oder andersrum. Na klar kann man sich einen verbindlichen Rückruf aufbauen, wenn man weiß, wie das geht. Ne? Wenn man das ordentlich beginnt mit erstmal anlernen, da belohne ich den Hund zu 100%, dann will ich das festigen, da belohne ich dann nur noch unregelmäßig ne? Und habe so diesen Spielautomateneffekt. Also das heißt, ich werfe immer weiter Geld rein, weil ich nicht weiß, ob ich belohnt werde oder nicht. Das hält mich bei der Stange. Und das würde man beim Rückruf dann genauso einsetzen. Und irgendwann schleiche ich das runter aus und gehe auch in die Durchsetzung, wenn der Hund mal nicht kommt. Und schon beim Festigen schaue ich mir meine Ablenkungshierarchie an und arbeite mich von leicht zu schwer. Ne? Also ich gehe halt Stufe um Stufe immer höher. Wenn die eine Stufe gut klappt und ich muss da eben nichts mehr durchsetzen, dann kann ich auf die nächsthöhere Stufe gehen. Ne? Also will sagen, wenn man weiß, wie es geht, kann man sich ganz, ganz, ganz viel erarbeiten. Trotzdem kann es bei dem einen oder anderen jagenden Hund natürlich eine Grenze geben, dass der sagt, so geht trotzdem nicht. Ne? Aber das meiste kriegt man richtig, richtig gut und zuverlässig hin. Der andere Punkt, den du erwähnt hast, ist, dass der Hund halt einfach nicht gelernt hat, da zu bleiben. Ne? Also wir sprechen später auch nochmal drüber, wie sollte denn ein guter Rückruf eigentlich aussehen? Und dazu würde für uns auch immer gehören, dass der Hund so lange da bleibt, bis er wieder freigegeben wird, ne? Ohne dass er vorbeikommt, sich den Keks klaut und gleich wieder weg ist oder auf 2 Meter Distanz rankommt oder immer in Sitz gebracht werden muss, damit er kurz mal in der Statik ist und nicht einfach da abhaut. Genau. Ja, also dieser Trainingsaufbau, dass wenige Menschen den kennen oder der selten gut beigebracht wird, ist so ein typischer Fehler. Dazu kommen dann noch so typische Fehler wie nicht das optimale Timing am Start zu haben. Also zwischen der Hund ist angekommen und kriegt jetzt die Belohnung. Dasselbe gilt natürlich auch für die Durchsetzung oder für eine Korrektur. Ne? Das heißt, wenn ich im falschen Moment den Hund korrigiere, der Hund guckt mich gerade an und dann kommt die Durchsetzung. Und ich schalte dann vielleicht körpersprachlich nicht schnell genug um, dann kann es sein, dass ich sogar durch mein Verhalten verhindere, dass der Hund zu mir kommt. Dann ein weiterer Fehler ist natürlich Inkonsequenz. Ne? Ich glaube, das Hauptthema bei uns Menschen irgendwie, das heißt, mal setze ich das durch und mal denke ich, ach, naja, ne? Ist jetzt gerade zu so anstrengend oder ist auch nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht kommt. Aber dann wieder, wenn ich denke an, jetzt ist eine kritische Situation, jetzt muss er kommen, dann kann er nicht kommen, weil er nicht gelernt hat, dass das verbindlich ist, dass er kommen muss, wenn gerufen wird. Ne? Und ja, also wie ein guter Rückruf aus unserer Sicht aussehen sollte, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn ich meinen Hund rufe, wir nutzen da immer die 3 As, das heißt Ansprache, Auftrag und Auflösung. Nicht nur beim Rückruf, sondern bei allen Kommandos, die wir irgendwie einsetzen, halten wir immer diese 3 As ein. Das heißt, ich würde sagen, Anton hier, ne, also Ansprache und Auftrag. Und dann soll der Hund natürlich auf möglichst direkten Wege zu mir kommen, ohne zwischendurch nochmal anzuhalten und zu pinkeln. Und wenn er dann bei mir angekommen ist, dann soll er gerne Körperkontakt, aufbauen zu mir und wirklich so lange da bleiben, bis ich ihn wieder freigebe. Und auch wenn ich ihn lobe, weil er so toll gekommen ist, kann der Hund lernen, dass das Lob nicht die Freigabe ist, sondern dass es ein extra Wort, ein Auflösewort gibt, okay, Lauf oder sonst irgendwas, ne, das wäre dann das dritte A, was den Hund dann erst wieder freigibt, nicht das Lobwort.
Ja, das ist nämlich das, was total oft passiert, ne? Dann freut er sich, ich habe was richtig gemacht, und weg ist er. Genau. Ja, ich fasse nochmal zusammen, was so aus unserer Sicht die häufigsten Fehler sind. Also eines sicher, er kann es eben noch gar nicht. Oder man geht zu schnell in zu schwere Situationen, also hält eben diese Ablenkungshierarchie nicht ein, geht gleich vom einfachsten zum schwierigsten. Er will es nicht, also. Der Hund hat eben andere Sachen gerade im Kopf und merkt auch zum Beispiel, dass er immer dann gerufen wird, wenn irgendwie gerade was Cooles aus seiner Sicht passiert. Und dann wird er natürlich nicht mehr kommen, wenn er daran gehindert wird.
Ja, also das wär so ein typisches Beispiel, dass ich meinen Hund, wenn ich ihn zum Beispiel aus dem Spiel zurückrufe, dass ich ihn danach dann immer irgendwie anleine und wir dann nach Hause gehen irgendwie. Und da würde es halt total Sinn machen, dass man den Hund ruft, der ist toll gekommen, wird zur Belohnung wieder zu seinem Spielpartner geschickt, ne? Auch schwierige Hunde, selbst wenn die schwierig sind mit anderen Hunden, haben ja ganz oft so ein, zwei, drei Kumpels, mit denen das echt super klappt. Und da würde es total Sinn machen, dass man wirklich sagt, die größte Belohnung, die ich dir jetzt geben kann für den tollen Rückruf und das kurze Dableiben ist, wenn ich dich sofort wieder freigebe.
Ja, dass es für ihn nicht so als Strafe ist, ne? Ich werde immer von allem Coolem abgehalten mit diesem blöden Rückruf, ne? Ja. Und ein weiterer Fehler, er muss es eben nicht, also es wird eben nicht durchgesetzt. Es ist quasi Glückssache, ob er jetzt kommt oder nicht. Es ist so dieses Ach na ja Syndrom, wir hatten es auch schon, ne? So, na ja, dann kommt er halt nicht so schlimm. Oder eben das Timing ist nicht richtig zwischen dem Ankommen und der Belohnung oder eben der Korrektur im falschen Moment, dass man inkonsequent ist, also auch da wieder das, ach naja. Oder man sagt selber, naja, ich habe so einen verbindlichen Rückruf und einen unverbindlichen und den unverbindlichen, den nutze ich, wenn es, naja, wenn er vielleicht kommen kann, aber es ist ja nicht so schlimm, wenn er nicht kommt, ne? Also das ist dann so ein bisschen der Ausweg, den man sich als Menschen lässt. Kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja. Ja, Soni, kannst du nochmal zusammenfassen, wie baut man dann das jetzt alles sorgfältig auf? Wie macht man es besser?
Also es gibt erstmal bestimmte Voraussetzungen, die dein Hund mitbringen sollte, damit der Rückruf am Ende gut klappt. Ja, also es gibt ja so zwei verschiedene Gruppen. Entweder ich habe einen Hund, der das noch gar nicht kann, oder ich habe einen Hund, der konnte das schon mal oder der kann das so mal ja, mal nein. Also der weiß grundsätzlich, was gemeint ist, aber er macht es halt nur ab und zu. Da werden wir ab und zu gefragt, brauche ich jetzt ein neues Kommando, um sozusagen das, was sich schon abgenutzt hat, jetzt dann fortan nicht mehr zu benutzen. Nein, das braucht man nicht. Man kann auch ab Tag X sagen, okay, ab heute ist es verbindlich, ich bin konsequent und so weiter. Aber erstmal, wenn ich jetzt einem Hund das beibringe, ich kann ja auch einen Hund aus dem Ausland bekommen, der wirklich noch gar nichts kann und den darf ich erstmal behandeln wie einen Welpen. Das heißt, ich bringe dem das wirklich erstmal bei. Und der müsste mindestens mal wissen, wie er heißt. Ne? Also der müsste mal irgendwie eine Reaktion auf seinen Namen zeigen. Wir hatten es vorhin mit den drei A's. Das heißt, er sollte auf die Ansprache, also seinen Namen, irgendwie reagieren mit, hä, ne, da meint jemand mich. Und beim Anlernen darf ich mir gerne auch zunutze machen, dass er vielleicht nicht gerade gefrühstückt hat, sondern noch aufs Frühstück wartet oder so. Die Beziehungsstruktur sollte passen. Das ist sowieso, reden wir ja, glaube ich, jede Folge drüber. Immer das A und O für alles, was man mit seinem gerade schwierigen Hund erreichen will, dass man einfach ernst genommen wird und dass der Hund einen kennengelernt hat als jemand, der sich auch mal durchsetzen kann und so weiter und so fort. Frustrationstoleranz wäre auch ein Thema, was wichtig wäre, weil, und da sind wir wieder bei unserer Trainingstreppe, ne? Es zieht sich echt durch alle Themen durch. Ich brauche natürlich auch eine gute Frustrationstoleranz, wenn ich erwarte, dass mein Hund, der gerade ein Reh gesichtet hat, zu mir zurückkommt, dann ist das hochgradig frustrierend. Und dann wäre es ja nur fair, wenn ich ihn schon auf solche frustrierenden Momente vorbereitet hätte, ne? Und dann müsste ich mir noch klar sein als Besitzer, was ist für meinen Hund eigentlich eine Belohnung? Wir haben ja auch immer wieder Hunde, die einfach gar kein Futter nehmen, die das gar nicht so interessiert. Und wenn man dann keine weiteren Ideen hat, was der Hund denn noch als Lob empfinden könnte, dann muss man sich halt einfach wirklich die Zeit nehmen und seinen Hund noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Ist das die Streicheleinheit oder findet der Streicheln vielleicht sogar total unangenehm und duckt sich immer so weg? Also da wirklich dieses genaue Hinschauen. Ich weiß wirklich, was mein Hund mag und als Belohnung empfindet. Und genauso eben auch bei der Durchsetzung, wo ist er da sensibel? Und ich muss mir immer klar sein über die Rahmenbedingungen, ne? Also dieser super Rückruf, den du da in der Gruppenstunde hättest lernen sollen, vielleicht wäre der Anfang deutlich leichter gewesen, wenn du im Wohnzimmer angefangen hättest, weil Numa ja ein Thema mit Hunden hatte und das waren denkbar ungünstige Rahmenbedingungen, um etwas Neues beizubringen. Das tut man gerne ablenkungsfrei, so ablenkungsfrei wie möglich. Also das waren so die Voraussetzungen, ne? Dann eben auch das Wissen um die drei A's wäre für mich auch eine Voraussetzung, dass ich das gleich darüber beibringe. Und beim Beibringen habe ich vorhin schon gesagt, belohne ich immer zu 100%. Also ich kann wie bei einem Welpen anfangen, dass ich mich erstmal hinhocke. Viele Welpen reagieren dann schon automatisch darauf und ich kann auch irgendwelche Geräusche machen, den Locken mit oder sonst irgendwas. Das heißt, ich mache ihn aufmerksam und wenn er mich dann in der Hocke sieht und ich habe im besten Fall vielleicht sogar schon einen Keks in der Hand, dann wird er auf mich zulaufen und wenn er bei mir ankommt, dann belohne ich ihn nah am Körper. Ne? Weil ich will nicht einen Hund haben, der immer so auf Armeslänge wegbleibt, sondern ich will einen Hund haben, das bereite ich jetzt schon vor, der wirklich ganz nah zu mir kommt, vielleicht beim Fressen noch ein bisschen gestreichelt wird, um zu simulieren, da könnte man vielleicht irgendwann mal auch ins Halsband greifen. Dann habe ich nicht am Ende so einen Hund, der, wenn ich den greife, dann flupp, ist er wieder weg. Ne? Das machen Junghunde dann auch ganz gerne, wenn sie irgendwann diese Kette gelernt haben. Wenn ich gerufen werde, bin ich angeleint und dann kann ich nicht mehr toben. Genau, also da immer zu 100% belohnen. Wenn der Hund dieses Prinzip erstmal verstanden hat, dann kann ich darauf das Kommando setzen. Ne? Dann sage ich also, während er auf mich zuläuft, Anton hier. Und so lernt er, was Anton hier heißt. Ne? Und dann gebe ich ihn auch gleich wieder frei, bevor er selber auf die Idee kommt, wieder wegzulaufen. Dann habe ich die drei A's da beim Beibringen schon eingehalten. Genau, dann fange ich irgendwann an zu generalisieren. Also ich übe das nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch mal im Garten und auch mal draußen, wenn wenig Ablenkung ist. Verlagere das also auf verschiedene Orte. Dann festige ich das, indem ich langsam anfange, das Futter auszuschleichen. Und eben auch meine Ablenkungshierarchie abarbeite und dann irgendwann bin ich auch bei der Durchsetzung. Das heißt, wenn er aber nicht kommt und sich entscheidet, da ist gerade was wichtiger, dann würde ich das Kommando, das ist halt ganz, ganz wichtig, auch zu 100% durchsetzen. Genau. Das sind die grobe, der Zeitraffer sozusagen durch das Training.
Ja. Und wenn der Rückruf dann eben sitzt, dann gibt das auch beiden, sowohl dem Hund wie auch dem Menschen, so viele Freiheiten. Ne? Und ich finde das mega schön, wenn der Hund einfach auch ohne Schleppleine laufen kann, wenn man ihm eben viele Freiheiten gewähren kann, weil man weiß, im Zweifelsfall kann ich ihn immer abrufen. Und es gibt halt einfach so viele Situationen auch, wo so ein zuverlässiger Rückruf wichtig ist. Wir hatten schon, wenn der Hund eben jagdlich motiviert ist, dass man ihn abrufen kann, wenn ein Rehhase oder eine Katze oder so den Weg kreuzt. Oder eben an einer Straße, wenn dir ein Fahrrad oder sonst irgendwas entgegenkommt, wenn ein Hund entgegenkommt und so weiter. Denn gerade eben, wenn der Hund schwierig ist, kann es zu brenzligen Situationen kommen, wenn der Rückruf nicht sitzt. Und das kann dann auch echt in die Hose gehen, ne?
Ja, gerade bei problematischen Hunden, da sprechen wir ja über so Sachen wie, könnte einen anderen Hund beißen oder sich draufstürzen oder einen Mensch attackieren wollen. Ne? Und da kann es natürlich super schnell auch mal zu einer Anzeige kommen. Und dann, spätestens dann habe ich den Salat, jetzt mal ganz abgesehen davon, welchen Schaden mein Hund vorher schon angerichtet hat. Oder wenn jetzt mein Hund noch kritisch ist mit Menschen und abhaut und irgendeiner versucht, den dann einzufangen und anzuleihen oder einfach im Halsband zu greifen, kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Oder wie eben schon gesagt, ängstliche Hunde, die dann panisch abhauen, sich gar nicht einfangen lassen, mit Wildfallen über Wochen irgendwie immer wieder gesichtet werden, versucht werden, wie man die einfängt. Also es sind so dann die schlimmsten Szenarien, die mir so einfallen oder bei einem jagenden Hund, dass der halt wirklich aufs Auto rennt und verletzt wird oder auch einen Autounfall verursacht und dann eben ja Menschen zu Schaden kommen. Und ich glaube, das ist so spätestens dann der Punkt, wo man dann auch nicht mehr froh wird. Ne?
Ja, deshalb Lebensversicherung, sowohl für den Hund wie auch für uns als Halter. Ne? Genau.
Und für andere.
Ja. Und für andere, ja, für alle einfach, alle Beteiligten, ne? Ja, genau. Ja, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mehr erfahren möchtest, wie man Übungen sinnvoll aufbaut und wie du mit deinem problematischen Hund endlich entspannt spazieren gehen kannst, dann komm gern in unsere Facebook-Gruppe Letzte Rettung für Problemhunde und den Link dazu, den findest du in den Shownotes.
Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um auf diesem Weg mit deinem problematischen Hund wieder einen Schritt weiterzukommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast und hinterlasse uns eine positive Bewertung, damit wir noch mehr Menschen und ihren problematischen Hunden helfen können. Bis zum nächsten Mal.